gerne noch für Dani beten, der uns auch heute Predigt bringt.
Ich fliege zu dir.
Ja, ich möchte dir zuerst Danke sagen, Vater, für all den Segen, den du für uns parat hast und wo du uns gehst, auch materielle Segen. Auch danke ich dir wirklich, dass wir dürfen überkommen, was wir brauchen fürs Leben. Und wir haben jetzt auch dir wieder etwas gegeben. Und ich möchte dich bitten, dass das weiter auch zum Segen kann eingesetzt werden für andere. Ich möchte jetzt auch den Dani in deinem Namen segnen, Vater. Ich bitte dich, dass du ihn mit deinem Heiligen Geist erfüllen tust, dass deine Worte durch ihn können unser Herz erreichen, unsere Gedanken erreichen und dass ja, du ihm einfach gibst, was er jetzt gerade in dem Moment nötig hat. An Kraft, an Weisheit und an deiner Vollmacht. Amen.
Okay. Ja, das Leben spielt manchmal interessante Sachen zusammen. Und schon lange, bevor wir gewusst haben, dass heute Kai Elia eingesegnet wird, hat Fritz Schmid mich gefragt, über eine Stelle zu predigen aus dem Elia, also aus dem 1. Könige 17, wo eben der Elia auch vorkommt. Und so schön, dass es ist, euch da zu haben, und ich gratuliere euch auch zu eurem Sohn und zu dieser Einsegnung, so muss ich gleich auch sagen, dass die Geschichte, die wir jetzt werden hören werden, auch ein bisschen eine harte Geschichte ist, ein bisschen eine schwierige, die Fragen aufwirft. Und auch das ist halt eben im Leben eine Realität, dass manchmal das Schöne und das, was aber einmal auch Fragen auslöst, ein bisschen zusammenkommt. Ich hoffe, dass ihr das gut könnt einordnen ins Gesamtbild. Es gibt ja viele Geschichten in der Bibel, die uns Freude machen und die schön sind. Und ich hätte eigentlich wahrscheinlich, wenn ich selber den Predigtext ausgewählt hätte, heute eine andere Geschichte genommen. Und dann gibt es eben Serie, wo einem ein Kopfschütteln verursacht oder wo man sich manchmal fragt, wieso jetzt auch das noch? Auch das noch. Und so eine Geschichte ist die heutige Geschichte und es ist eine Geschichte in drei Szenen, wo ich euch gern jetzt kurz würde gern vorlesen. Und für alle die, die jetzt denken, gibt es denn da auch noch eine PowerPoint, die muss ich enttäuschen. Ich arbeite heute ohne PowerPoint, weil ich gern möchte, dass ihr bitte euch ganz auf mich konzentriert und mit mir zusammen in die Geschichte reintaucht. Richtig reintaucht. Und darum habe ich mich entschieden, wir machen das mal ohne. Und ich danke, dass ihr da Verständnis habt dafür. Danke, dass ihr auch ausblendet, dass ich eine andere Visur habe und dass sonst noch alles anders ist. Wir schauen auf die Geschichte im 1. Könige 17. Der Elia ist ja bei einer Witwe zu Gast. Er wohnt bei einer Witwe, ich werde nachher noch schnell etwas dazu sagen. Und die Geschichte fängt an einem Moment, wo er mit dieser Witwe schon eine Weile gelebt hat und sie von Gott versorgt worden sind. 1. König 17, Abvers 17. Einige Zeit später wurde der Sohn der Frau des Hauses krank. Es ging ihm immer schlechter und schließlich hörte er auf zu atmen. Da sagte sie zu Elia, Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich an meinen Sünden zu erinnern und dann meinen Sohn zu töten? Aber Elia antwortete, gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn ihr aus den Armen, trug ihn hinauf in das obere Zimmer, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann flehte er zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, warum bringst du dieses Unglück über diese Witwe, die mich in ihr Haus aufgenommen hat, und hast ihren Sohn sterben lassen? Und er warf sich dreimal über das Kind und flehte zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind wieder zurückkehren. Der Herr erhörte Elias Gebet. Und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Elia nahm es und trug es vom oberen Zimmer hinunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Siehe, dein Sohn lebt, sagte er. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Also ich möchte euch bitten, euch vorzustellen, wie das damals mal war. Eine Frau in einem Land außerhalb von Israel, an der Mittelmeerküste, ein kleines Dörfli, im heutigen Libanon, verliert ihren Mann. Und sie hat damit als Witwe in alttestamentlicher Zeit schon ein schwieriges Leben. Und dann kommt auch noch eine Dürre ins Land. Hungersnot. Und es hat kein Lebensmittel mehr. Sie hat einen kleinen Sohn, den sie versorgen muss. Und sie weiss nicht, wie sie den soll versorgen, woher sie es zu essen soll nehmen. Und irgendwann steht da so ein jüdischer Prophet vor ihrem Haus und sagt ihr, du, ich soll bei dir wohnen. Und sie denkt, ja, ich habe ja schon zu wenig für meinen Sohn und mich. Wie soll denn das gehen? Und er sagt, Gott wird für uns sorgen. Und so kommt es. Gott lässt den Mehlkrug und den Ölkrug, den die Frau bei sich zuhause hat, immer wieder auf wundersame Weise voll sein. Und sie hat immer genug, dass sie Brot backen kann und die Familie ernähren. Und so wohnt jetzt also der Elia, der Prophet, bei dieser Witwe im Ausland, in einem kleinen Dorf weit weg von Israel. Und Gott versorgt die drei. Und jetzt steigen wir in die erste Szene ein von dieser Geschichte, die ich gelesen habe. Jetzt stellt euch vor, der Elia wohnt bei dieser Witwe schon wahrscheinlich eine Weile lang. So eine, ich sage jetzt mal, phönizische, heidnische Frau mit ihrem Kind und ein jüdischer Prophet in einer interreligiösen WG. Stellt euch das mal vor. Hä? Eine interreligiöse WG, wo Welten aufeinander prallen, wo Religion und Anschauungen aufeinander prallen, die total unterschiedlich sind. Ich weiss nicht, ob ihr vor einem Jahr einmal im Fernsehen die Sendung gesehen habt, Wegen der Religionen, ist im Schweizer Fernsehen gelaufen. Haben sie verschiedene junge Leute eingeladen, unter einem Dach zu wohnen, ein Buddhist, ein Hinduist, ein Christ, ein Muslim, ein Atheist. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber ich stelle mir vor, das birgt einiges an Spannung. Oder? Wenn da so Leute zusammen wohnen, mit so unterschiedlichen Weltanschauungen. Und so ist es da, der Elia und die Frau wohnen zusammen. Ich stelle mir vor, er hat sicher viel erzählt. Er hat ihr erzählt von dem Gott, den er ihm dient. Von dem Gott, der sein Volk berufen hat und rausgeführt hat aus der Sklaverei aus Ägypten und ihm ein neues Land gegeben hat und dann zu Israel Könige gekommen sind und jetzt hat es eben ein Problem gegeben und das Land hat sich geteilt und im Moment haben sie einen König, der nicht gerade so der Hit ist, der Ahab. Und er erzählt das dieser Frau und ich vermute, sie hat wahrscheinlich Fragen gehabt. Ganz viele Fragen. Ja, was ist denn das für ein Gott? Und wie läuft denn das bei euch? Und er versucht ihr, den Gott näher zu bringen und zu erklären. Und dann irgendwann stirbt der Sohn von dieser Witwe. Wird immer schwächer. Und auf einmal hört er auf schnaufen, so heisst es in der Bibel. Und sie sieht, dass sie einmal mehr vor einer Situation steht, wo ihr Leben noch schwieriger wird. Die Hungersnot, allein sie ohne Mann, ein Sohn, wo sie ihre ganze Hoffnung drin hineingesetzt hat, weil der ist eigentlich ihre Lebensaufgabe gewesen, aber auch ihre Lebensversicherung. Später würde ich den mal für sie so dann gesorgt haben. Und jetzt stirbt das Kind. Und sie ist total enttäuscht. Sie sieht, dass ihre einzige Hoffnung in ihrem Leben jetzt weg ist. Und dann kommt eben der Moment, wo ihren ganzen Ärger so richtig rausbricht. Und die Frau wird wütig auf den Propheten und sagt, was machst du eigentlich da, du Mann Gottes? Ich weiß nicht, ob sie ihm das noch fast ein bisschen als einen Vorwurf herrührt. Ja, du Mann Gottes, kommst da in mein Haus und zuerst sieht es aus, als hilfst du mir und jetzt nimmst du mir meinen Sohn weg. Ist jetzt da Gott mit dir zu mir ins Leben gekommen und jetzt sieht der Gott, was ich für eine schlimme Frau bin und er bestraft mich damit? Nimmt mir meinen Sohn weg? Jetzt müssen wir schnell ein bisschen aus dieser Geschichte raussteigen und das schnell ein bisschen beobachten. Was passiert da eigentlich? Ich tue es jetzt ein bisschen in generelle Worte fassen. Eine Frau, die vom Leben enttäuscht ist, lässt eine Schimpftirade los auf einen gläubigen Mann, der eigentlich zeigt, was sie für ein Gottesbild hat. Ihr Gottesbild ist nämlich das, Gott wartet darauf, bis er mir einen Fehler zeigen kann, und dann geht er mir eins auf den Deckel und bestraft mich. Er ist der Aufpasser. Er ist der Bestrafer, er ist der Spielverderber im Leben. Und anstatt ihres Gottesbilds hinterfragen, macht sie ihrem Gegenüber Vorwürfe. Und verurteilt ihn samt ihrem Glauben. Und wenn ich euch das so schildere, dann habe ich die Frage an euch, kommt euch das nicht auch ein bisschen bekannt vor? Habt ihr vielleicht Situationen erlebt mit Nachbarn, mit Studienkollegen, mit Freunden, vielleicht sogar Familie, wo Menschen etwas erleben in ihrem Leben und sie sind enttäuscht und haben eine grosse Not. Und dann fangen sie an, euch anklagen, vielleicht. Oder jemand, der an Gott glaubt, anklagen. Und sagen, was ist das für ein Gott, der all das zulässt? Was soll das? Wieso kommt das alles, das Schlechte über mich? Und sie fragen viel Warum-Fragen. Und wenig Fragen, für was ist das, wozu? Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, ich habe das schon erlebt, dass Menschen in Not andere dann angeklagt haben. Und ich glaube, das ist in dieser Geschichte, rein, soll uns das zeigen, das ist wie eine Realität, die wir aushalten müssen. Dass wenn Menschen, die Gott nicht kennen, in eine Not hineinkommen, dass sie dann sofort ins Klagen, ins Anklagen auch kommen. Und oft dann auch uns vielleicht anklagen, als Menschen, die mit dem Gott leben, sage ich jetzt. Und wie gehen wir denn da damit um? Das ist die Frage. Was machen wir denn damit? Im Moment ist ja der Elia eigentlich wie Klagemauer, oder? Er muss den ganzen Ärger, den da die Frau rauslässt, muss er auf sich nehmen. Er kann das nicht verhindern. Er kann auch nicht irgendwie dem ausweichen. Er ist jetzt mitten drin in dieser schwierigen Lage. Und ich glaube, uns geht das manchmal vielleicht eben auch so, dass wir das lernen müssen, aushalten, eine gewisse Spannung, wenn Menschen enttäuscht sind vom Leben und dann Gott anklagen. Gehen wir zurück in die Geschichte. So die zweite Szene ist dann die, wo der Elia reagiert. Und wenn wir uns jetzt bis dahin eine Frage stellen, was würde jetzt der Elia am besten machen? Oder? Er könnte jetzt einen theologischen Kommentar für ihn nehmen und versuchen, dieser Frau zu erklären, warum das Sünd da ist und warum das Gott muss Sünd bestrafen, aber das vielleicht das nicht unbedingt mit ihrem Kind zu tun hat. Er könnte vielleicht auch einfach sie trösten oder versuchen, irgendetwas Schönes zu sagen, ein liebes Wort. Er macht all das nicht. Und ich staune da noch über den Elia. Er verteidigt sich nicht. Er verteidigt Gott nicht. Er versucht nicht, das Gottesbild zu korrigieren von dieser Frau. Er gibt keine Erklärungen ab. Alles, was er macht, ist, er sagt einfach, gib mir deinen Sohn. Gib mir deinen Sohn. Und er nimmt dieser Frau das kranke Kind oder das tote Kind ab und nimmt ihn mit in sein Zimmer. In einem älteren Text heisst in sein Obergemach. Das zeigt eben, dass die Witwe ein Haus hat mit einem Zimmer oben durch und das hat sie ihm Elia gegeben. Er hat dort oben gewohnt. Und für mich ist das so ein starkes Bild, oder? Was der Elia da macht in dieser Situation, er verteidigt sich nicht oder er verteidigt Gott nicht, sondern er nimmt das Anliegen zu sich und geht mit dieser schwierigen Situation auf in sein Zimmer. Oder geht zu Gott. Er nimmt das mit. Er trägt es mit und bringt es zu Gott. Und wenn wir jetzt den Elia in dieser Szene auf sein Zimmer rauf begleitet, dann begleiten wir einen Mann, wo leidet an dem, wo mittrauert, wo auch die Welt nicht versteht und wo auch nicht kann nachvollziehen kann, was soll jetzt das? Jetzt schickst du mich her zu dieser Witwe und hilfst mir, dass sie überleben kann und jetzt nimmst du ihren Sohn weg. Er kann das selber nicht verstehen, warum das jetzt passiert. Und es ist doch irgendwo auch ganz unlogisch. Es passt doch nicht zu dem Plan. Warum lässt jetzt Gott das Kind sterben? Und der Elia stellt Gott eben die Frage, wo dann in Übersetzungen zum Teil ein bisschen unterschiedlich tönt. Die einen sagen, willst du jetzt wirklich dieser Witwe etwas Böses antun? Und die anderen Übersetzungen heisst, warum tust du dieser Witwe das an? Und ich finde das völlig verständlich. Wenn ich mir vorstelle, Elias in einer Situation, ich hätte auch Mühe gehabt. Ich hätte das auch nicht können verstehen. Was soll jetzt das? Und ich hätte die Frage vermutlich auch gestellt. Und mich tröstet es noch, dass so ein grossartiger Mann, ich meine, der Elia ist einer der bedeutendsten Männer im Alten Testament. Wenn ihr denkt, welche von diesen Personen im Neuen Testament immer wieder vorkommen, dann ist einer von denen der Elia, wo Jesus auf dem Berg ist, auf der Verklärung, also auf dem Berg von der Verklärung begegnet ihm der Mose und der Elia. Das ist ein Gottesmann von erster Güte. Ein Gottesmann, der eine Beziehung hat zu Gott wie kein anderer. Und er stellt trotzdem die Frage, warum, Herr, machst du das? Und das tröstet mich. Also so ein grossartiger Mann, auch Gott vielleicht manchmal nicht versteht. Aber sein Nicht-Verstehen, das führt ihn eben nicht in einen Zweifel. Es führt ihn auch nicht in eine Verzweiflung oder in eine negative Haltung, sondern es führt ihn zu was? Zu einem Gebet. Und es führt ihn zu einem gewaltigen Gebet. Und ich möchte euch das einfach noch auf vergegenwärtigen. Wenn der Elia da betet, erwecke diesen Jungen zum Leben, dann ist das erste Mal in der Bibel, dass das passiert. Er ist der erste Mann im Alten Testament, der so eine Bitte an Gott stellt, jemanden Todes wieder zum Leben zu erwecken. Das kommt im Alten Testament nur noch einmal vor, nämlich beim Elisa, beim Jünger von Elia, der macht das auch. Und nachher gibt es sonst keinen Hinweis mehr. Im Neuen Testament gibt es mehrere, das wissen wir, auch Jesus, der den Lazarus auferweckt. Aber im Alten Testament ist der Elia der einzige nebst dem Elisa, wo so ein gewaltiges Gebet spricht und sagt, Herr, erweck du den Bub wieder zum Leben. Und das ist ein gewagtes Gebet aus meiner Sicht. Das ist ein gewagtes Gebet, ein gewaltiges Gebet. Etwas, eigentlich kann man sagen, noch nie Dagewesenes, oder? Aber der Elia wagt das und betet das und wird auch erhört. Und wisst ihr, ich ziehe daraus den Schluss, die grössten Probleme in der Welt sollten uns eigentlich zu den gewagtesten Gebeten führen. Die schwierigsten Situationen in unserem Leben sollten uns eigentlich zu den gewagtesten Gebeten führen. In den schwierigen Situationen sollten wir nicht weiter wegkommen von Gott und verzweifeln an ihm, sondern umso mehr glauben an sein Eingreifen. Das hat Elia gemacht. Vielleicht fragt ihr euch noch, wieso ist er dreimal auf diesen Bub aufgelegen? Das sagt uns ja die Bibel, oder? Das ist ein bisschen komisch. Er legte sich dreimal auf den Jungen. In der heutigen Zeit wäre das höchst problematisch, oder? Zu dieser Zeit, ich sage jetzt in dem Hintergrund auch vom Elia, ist das für mich ein Zeichen von ganz inständigem Beten. Von sich absolut mit dem Anliegen verbinden. Vom Einstehen, auch von einer symbolischen Tat, vielleicht sogar ein Hinweis auf Gottes Dreieinigkeit, das dreimal wiederholen von dem Gebet, das kann man verschieden deuten. Auf jeden Fall ist es eine ganz individuelle Tat, das sieht man auch nur einmal in der Bibel, dass das Elia so gemacht hat. Vielleicht ist es auch ganz spontan entstanden. Und vielleicht ist es auch ein Zeichen eben von dieser Grösse von dem Gebet. Von dem Speziellen, das in dem Moment einfach gebraucht hat, von dieser Ernsthaftigkeit. Also, zweite Szene, Elia nimmt das Anliegen mit, er verteidigt sich nicht, er nimmt es mit und trägt es, sage ich jetzt, vor Gott. Und es bewegt ihn, die grosse Not, und er formuliert aus dem heraus ein grossartiges Gebet. Für mich wirklich eine ganz spezielle und schöne Szene. Und dann die dritte Szene, Elia kommt runter mit dem Kind. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, oder? Die Frau, wo drinnen ist und denkt, was macht jetzt der da oben und was passiert echt jetzt? Und dann kommt der oben runter und der Bub auf seinem Arm, ich weiß nicht, wie alt er ist, strahlt seine Mami wieder an. Was für ein Moment. Neues Leben. Gott hat sich zu dem Gebet vom Elia gestellt und hat das Kind vom Tod auferweckt. Und der Elia kann ihn seiner Mutter übergeben und sagen, siehe, dein Sohn lebt. Es steht gar nicht mehr zur Diskussion, woher jetzt die Krankheit kommt. Oder die Mutter hat ja angedeutet, das ist wegen ihrer Sünde, dass ihren Sohn hat müssen sterben. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass das überhaupt keinen Zusammenhang hat. Dass Jesus selber sagt, es ist nicht wegen Sünde von einem Menschen, dass jemand anders krank wird oder stirbt, sondern damit Gott verherrlicht wird. Das ist gar nicht mehr das Thema. Es steht nicht mehr zur Diskussion. Aber der Sohn ist zum Leben erweckt und es ist ein grosses Wunder. Und es geschieht erst noch in einem nicht-jüdischen Haushalt, weit weg von Israel. Und auch das ist ein Zeichen für spätere Generationen. Jesus erwähnt das mal im Lukas 4, die Geschichte von Elia, um zu zeigen, Gott hat alle Menschen im Blick und nicht nur sein eigenes Volk. Er hat das Heil für alle Menschen parat. Und dann, wo der Elia der Frau ihren Sohn wieder übergibt, da kommt auch von ihr eine Antwort, die auch wieder sehr erstaunlich ist. Sie antwortet mit einem Glaubensbekenntnis und sie sagt, nun weiß ich, dass du ein Gottesmann bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund wahr ist. Das ist jetzt Zürcher Übersetzung. Nun weiß ich, dass du ein Gottesmann bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund wahr ist. Man könnte vielleicht sagen, ähnlich wie der Hiob hat sie Gott vom Hören sagen kennt, oder? Auch vom Elia hat sie gehört, etwas von dem Gott. Aber das hat sie gleich nicht zum Glauben gebracht, sondern jetzt, in dem Moment, wo sie ihren Sohn wieder im Arm hat, kann sie sagen, jetzt weiss ich, dass es Gott gibt. Jetzt weiss ich, dass Gott den Elia gesendet hat. Und sie nennt ihn jetzt auch anerkennend Gottesmann. Ich weiss, dass du ein Gottesmann bist. Und sie revidiert ihre Vorwürfe von vorher. Und das Dritte, und das ist eigentlich das Schönste, sie anerkennt, dass das Wort vom Herr in ihm wahr ist. Sie anerkennt das Wort vom Herr als etwas Wahrhaftiges. Und damit schließt sich ein bisschen ein Kreis in dem Kapitel 17. Der Fritz hat ja das letzte Mal das Kapitel 17 angefangen erwähnen. Und wenn ihr mal das Kapitel durchschaut und darauf achtet, wo überall das Wort des Herrn oder Wort vorkommt, dann kommt es ganz viel vor. Der Elia tut am Anfang vom Kapitel die Dürre verkünden. Dann weiss man aber noch nicht, wird etwas geschehen oder nicht. Dann kommt verschiedene Mal das Wort vom Herr. Dann bestätigt sich die Dürre. Und jetzt am Schluss kommt wieder das Bekenntnis, das Wort von Gott ist wahr. Und das Wort kommt wirklich aus dem Maul. Also wie wenn der Elia jetzt Bestätigung hat, ja, Gott ist mit mir und Gottes Wort wird sich erfüllen. Und er nimmt das mit ins Kapitel 18, der grosse Kampf zwischen den Baalspriestern und Gott. Werden wir dann die nächste Mal noch davon hören. Also es ist so wie ein Startpunkt, oder, dass Gottes Wort wahr ist in die nächste ins nächste Kapitel, die nächsten Taten. Genau, jetzt habe ich da gerade ein bisschen etwas abgesehen von meinen Notizen gesagt. Muss das den Vater wieder finden. Also, das Wort, wo da so einen Bogen bildet in dem Kapitel, oder vom Anfang vom Kapitel bis zum Schluss. Das ist wirklich etwas Grosses. Und schön ist, dass es eben wie ein Schlusspunkt ist, wo die Frau auch wirklich ein Glaubenswort spricht. Ja, liebe Leute, die Geschichte vom Elia, das ist ein Zeichen, wie Gott unter uns wirkt. Und wie Gott auch unter einem Volk wirkt, das nicht jüdisch ist. Eben. Das ist ja wirklich außerhalb von Israel passiert. Und es ist nicht nur einfach ein Wunder, sondern es ist etwas ganz Besonderes, weil eine Auferstehung vom Tod passiert ist. Und für mich ist das wie auch ein Zeichen, dass das eben, dass die Auferstehung zu neuem Leben gültig ist über das Volk Israel aus, für die ganze Welt. Und wer weiß, ob die Erweckung von dem Bub nicht nach 3 Tagen, sondern nach 3 Gebeten vielleicht auch ein Zeichen ist auf Jesus Christus. Der, wo Gott nach 3 Tagen auferweckt hat und wo das Heil für die ganze Welt erwirkt hat und wo unsere Hoffnung ist auf ewiges Leben. Für mich ist die Geschichte wirklich etwas Schönes, etwas Besonderes, eine Zusage von Gott, dass sein Wort wahr ist und Kraft hat. Und dass wir nicht darauf verzweifeln müssen, sondern dass wir uns ganz darauf stützen dürfen. Und ich ermutige euch, dass, wenn schwierige Situationen sind, ich weiss, dass es das gibt, dass man dann nicht an Gott verzweifelt, sondern dass man ein neues Gebet wagt, wo vielleicht gewagter ist als alles, was wir je haben gebetet. Aber Gott hört unser Gebet. Er weiss, was gut und richtig ist. Gott ist ein Gott, der für uns sorgt und der das Leben möchte. Ihm dürfen wir vertrauen und seine Kraft soll in uns wirken. Amen. Ja, und von dieser Tatsache, dass wir Gott dürfen vertrauen, dass seine Kraft in uns wirkt, von dem redet auch das Lied, das der Frauenchor uns jetzt singt.